Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Filler, Botox und Co. sind längst nicht mehr nur Frauensache. Immer mehr Männer unterziehen sich minimalinvasiven Schönheitsbehandlungen. So auch der Marc, der eigentlich anders heisst und auch anders tönt.
Meine erste Botox-Spritze habe ich mit 24 gemacht, das heisst genau vor 20 Jahren. Mir hat mir dazu mal gesagt, besser fangst du früher an, so wirst du länger Ruhe haben von Falten. Mein Anreiz, Botox-Spritzen zu nutzen, ist für mich eine Art von Optimierung. Ich bin nie richtig zufrieden mit meiner Optik. Ich muss dazu sagen, ich war ein Kind, wo man halt gecancelt hat. Und ich glaube, dort schon ein Defizit mitgetragen habe. Und eigentlich auch dem das Beste und das Schönste für mich herausholen wollte. Mittlerweile benutze ich Botox auch nicht mehr so viel. Filler bei den Wangenknochen finde ich viel spannender. Das mache ich alle paar Jahre, dass man ein markantes Gesicht hat. Als Mann finde ich das recht sexy und dementsprechend habe ich mich auch für das entschieden.
Das Phänomen, dass Männer immer öfter zum Beauty-Doc gehen, nennt sich Botox.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Minimalinvasive Eingriffe nehmen in der Schönheitschirurgie generell zu. Innerhalb 5 Jahren sind es bei den 19- bis 24-Jährigen um ganze 56% gestiegen. Immer öfters greifen auch Männer zu Botox und Filler. Rund 15% der Patienten sind inzwischen nämlich männlich. Was hat sich am männlichen Schönheitsideal geändert? Welche Behandlungen sind bei Männern besonders beliebt? Wie wirken Botox, Hyaluron und Co. eigentlich? Und welche Risiken bergen selbst minimalinvasive Techniken? Mein Name ist Sinal Bisetti und diese und weitere Fragen bespreche ich mit dem Christian Köhler. Er ist praktizierender Schönheitschirurg, Gründer vom Prevention Center und Gutachter. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Köhler.
Hallo, von meiner Seite auch.
Im Prevention Center führen Sie an 4 verschiedenen Standorten in der Schweiz chirurgische Eingriffe, aber auch minimalinvasive Techniken und kosmetische Anwendungen durch. Wie sieht Ihr Kundenstamm demografisch aus?
Das ist eine gute Frage. Und zwar ist es mittlerweile so, dass wir ab 16 bis 90 eigentlich alle Altersgruppen vertreten haben. Die Hauptaltersgruppe ist so, denke ich mal, zwischen 30 und 50. Und davon sind etwa 80-85% Frauen.
Mhm. Aber stellen Sie im Praxisalltag fest, dass auch immer mehr Männer vorbeikommen?
Das ist grundsätzlich richtig. Es kommen tatsächlich in den letzten Jahren vermehrt auch die Männer. Wenn man aber die gesamte Gruppe anschaut an Kundinnen und Kunden, ist es so, dass das Verhältnis relativ gleich bleibt über die letzten 15 Jahre, zumindest bei uns. Und ich denke, das liegt daran, dass natürlich immer mehr Frauen auch in den Bereich kommen und eine Behandlung durchführen.
Das heißt, immer mehr Frauen, aber auch immer mehr Männer. Auf was ist der Trend zurückzuführen jetzt gerade bei den Männern?
Ich denke, die Männer waren schon immer interessiert und sehen natürlich jetzt auch, was man erreichen kann, welche Verbesserungen möglich sind, dass das Ganze nicht so schlimm ist und so fest wehtut, wie man das manchmal vielleicht hört. Und ja, ich glaube, die Hemmschwelle ist da wirklich etwas geringer geworden mittlerweile.
Hat sich irgendwo durch auch das männliche Schönheitsideal in den letzten Jahren verändert?
Das glaube ich nicht unbedingt, aber wir haben natürlich mehr Pflegemöglichkeiten heute generell. Im Umfeld hat man sicherlich auch den Einfluss, dass der Kollege dann mal sagt, hey, ich habe das und das probiert. Und dass man sich dann da eher darauf einlässt, da mal mitzugehen oder das auch zu versuchen. Oder auch in zum Beispiel bei der Partnerin, wenn die, das erlebe ich immer mehr, dass Männer dann zum Beispiel mitkommen zur Behandlung, sich das anschauen und dann hinterher auch sagen, ich probiere das jetzt mal aus.
Mhm. Aber haben jetzt Männer andere Ansprüche an die Behandlung als Frauen?
Nein, ich glaube nicht. Die wollen einfach auch gut aussehen. Dann ist natürlich der präventive Aspekt noch ein wichtiger Grund, dass man sagt, eben die Zornfalte zum Beispiel, das kommt heute durch immer mehr Computerarbeit, durchs Handy und das hat keiner so gern. Der Grundgedanke ist der gleiche wie bei den Frauen.
Welche Behandlungen oder Eingriffe sind dann bei Männern am beliebtesten?
Also es gibt heute die Klassiker, das hängt auch vom Alter ab. Wenn ich natürlich heute mit 25 zum Beispiel schon beginne und eine Faltenbehandlung vornehme, dann muss ich natürlich weniger behandeln, weniger häufig. Und dann geht es meistens um die Zornfalte, die Stirnrunzeln, Krähenfüßchen und so weiter. Bei den Frauen sicherlich mehr Fillerbehandlungen für die Lippen oder um Konturen anzupassen. Das machen die Männer auch, aber sicher deutlich weniger.
Das heißt, welche Behandlungen kommen zum Zug? Botox bei Männern?
Ja, ich glaube, also in erster Linie ja. Wir machen ja auch operative Eingriffe und da gibt es auch so kleine Unterschiede. Fettabsaugen ist in beiden Gruppen quasi sehr beliebt und dann die Schlupflider zum Beispiel. Nasen und Haare ist eher bei den Männern dann. Wenn man dann die Soft-Treatments nimmt, dann sind die Männer zum Beispiel, Krähenfüßchen bei Männern sehen, machen noch attraktiv. Da muss man dann halt immer ein bisschen aufpassen. Bei den Frauen ist genau das Gegenteil. Die machen eben mehr die Krähenfüßchen auch mit Botulinumtoxin weg.
Mhm. Wie wirken dann jetzt eigentlich eben so Filler wie Hyaluronsäure oder Botulin, haben Sie jetzt genannt?
Genau, ich sage immer Botulinumtoxin, das ist ja eigentlich der Wirkstoff und es gibt verschiedene Präparate auf dem Markt heute. Ich glaube, der wichtige Unterschied ist heutzutage, das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, warum die Männer mehr kommen. Man hat mehr Aufklärungsarbeit geleistet, man schaut ein bisschen mehr dahinter, wie es funktioniert, was es macht. Und grundsätzlich ist es so, dass Botulinumtoxin ist das stärkste Nervengift der Welt und das wird in den Muskel injiziert und lähmt eigentlich die Muskelbewegung, indem der Nerv nicht mehr zum Muskel übertragen kann. Es braucht so ein paar Tage, bis es wirkt und dann hält das Ganze so 3 bis 4 Monate in der Regel. Und beim Filler, bei der Fillersubstanz, das ist meistens Hyaluronsäure, ist es ein Füllstoff, den ich gebe, der quasi wie ein Schwamm Wasser bindet und das Gewebe aufpolstert. Und das sieht man sofort nach der Behandlung und es verändert sich aber in den nächsten Tagen dann noch ein bisschen. Und die Haltbarkeit ist normalerweise auch etwas länger dort.
Bei Filler?
Genau, beim Filler ist es so, dass es ist ein Medizinprodukt, das ist kein klassisches Medikament wie das Botulinumtoxin. Und beim Filler ist es so, dass man mehr Volumen auch steuern kann damit und dann eben zum Beispiel die Lippen unterspritzen kann. Das geht mit dem Botulinumtoxin nicht. Und dann ist die Haltbarkeit heute zwischen 6 und 12 Monaten, je nach Person auch.
Also eignet sich dann jetzt für wer? Also Botulinumtoxid ist ja Botox, Filler sind eben Hyaluronsäure. Was braucht man für was?
Also wenn wir das Gesicht heute anschauen im Ganzen, dann ist es mittlerweile so, dass ich das Botulinumtoxin für das ganze Gesicht verwenden kann. Ich kann einen Lifting-Effekt erreichen, ich kann Falten wegbringen dadurch, dass die Bewegung nicht mehr vollzogen wird. Und das wäre zum Beispiel eben Zornfalte, ganz klassisch, die Stirn, die Krähenfüßchen. Ich kann das Kinn damit lahmlegen oder die bekannte Bunnyline an der Nase. Ich kann gegen das Zähneknirschen behandeln damit, indem ich den Kaumuskel mehr entspanne, aber auch am Hals liften, das Dekolleté. Also es gibt doch ganz verschiedene Indikationen und beim Füllmaterial ist es so, dass ich auch die Falten damit auskorrigieren kann, aber mehr zum Beispiel fehlendes Volumen ausgleiche, speziell Lippen, die Jawline kennt man. Man kann natürlich an der Schläfenregion unterspritzen. Und beim Filler ist es aus meiner Sicht generell einfach so, dass es ein bisschen gefährlicher ist und viele wissen das nicht. Man hat mehr Angst vor Botulinumtoxin, ganz klar. Und beim Füllmaterial ist es so, da kann ich zum Beispiel ein Gefäß verstopfen und das kann dann eine Nekrose ergeben oder auch sogar eine Erblindung. Es gibt Fälle auf der Welt, die gut dokumentiert sind und die Risiken muss man natürlich auch wissen. Und vielleicht ist das manchmal auch der Grund, dass man letzten Endes weniger Risiko eingehen möchte und andere Behandlungen dann eher macht.
Das heißt, Filler sind risikobehafteter als Botox?
Wenn man die Risiken anschaut, die ganze Palette, dann gibt es natürlich schwerwiegendere Sachen beim Füllmaterial, muss ich sagen, im Vergleich zum Botulinumtoxin. Ja.
Was sind denn die Risiken bei Botulinumtoxin?
Also grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, stärkstes Nervengift der Welt. Das kann natürlich dann auch mal, wenn es falsch angewendet wird, zu Risiken führen, die gravierend sind. Aber in der klassischen Behandlung, in der Ästhetik, ist es einfach eine Rötung, eine Schwellung oder auch mal ein blauer Fleck von der Injektion. Es kann mal Kopfweh geben. Wenn das aber in geübten Händen vollzogen wird, dann sind diese Risiken sehr minim.
Das kann nicht sein, wenn es so ein starkes Nervengift ist, dass einem auf einmal so das Auge abhängt oder so.
Das kann passieren, ist aber auch äußerst selten. Und ich denke, ein wichtiger Aspekt ist, dass die Wirkung reversibel ist. Also es geht dann wieder weg, aber ist natürlich unschön, sollte nicht passieren.
Mhm. Wie lange ist dann die Wirkung? Also wie oft müssen die Behandlungen wiederholt werden?
Ich mache das ein bisschen vom Alter abhängig. Eben mit 25, 30 muss man Botulinumtoxin nicht alle 3 bis 4 Monate geben. Außer es sind sehr starke Mimikfalten vorhanden und die stören. Sonst ist es so eben vielleicht 2-mal im Jahr, das reicht. Und beim Hyaluron oder bei Fillersubstanzen hat sich das in den letzten Jahren auch deutlich verändert, dass man eher weniger Volumen gibt. Die Konzepte in den letzten Jahren waren wirklich auf High Volume ausgerichtet. Und mittlerweile ist da ein starker Rückgang zu sehen. Und mehr zur Natürlichkeit. Und das finde ich ganz wunderbar, dass das so ist.
Mhm.
Und dann sind Haltbarkeiten zum Beispiel bei der ersten Behandlung vielleicht von 6 Monaten und im Nachhinein bei der Folgebehandlung dann schon 12 bis 24 Monate. Das sehe ich bei den Lippen zum Beispiel immer häufiger, dass das auch mal 3-4 Jahre halten kann.
Okay. Jetzt haben Sie vorher auch schon ein bisschen erwähnt, dass ja Botulinumtoxin nicht nur zur Faltenreduktion, also nicht nur kosmetisch, sondern auch medizinisch kann eingesetzt werden, eben zum Beispiel gegen Zähneknirschen oder auch gegen Kopfweh oder Schwitzen. Wie funktioniert der Einsatz?
Also es sind 3 spannende Indikationen und die Migränetherapie kennt man schon seit einigen Jahren mittlerweile. Da kommt es immer darauf an, welcher Muskel ist eigentlich verspannt oder überlastet. Und dann kann man mit dem Botulinumtoxin dort eine Entlastung erreichen. Das kann zum Beispiel auch mal der Kaumuskel selbst sein oder die Zornfalte oder die Stirn. Und indem man diese Muskulatur entspannt, profitieren doch viele dann auch bei der Kopfschmerztherapie. Es kann auch vom Nacken kommen, das kennen viele. Und das Zähneknirschen an sich ist ja dadurch verursacht, dass der Muskel sehr stark ist und durch das über Nacht Zusammenpressen der Zähne entstehen dann die Schmerzen morgens und man macht dann unschön auf. Und hier kann man auch den Muskel etwas entlasten, indem man das Botulinumtoxin dort hineingibt und dann die Kraft reduziert. Und beim Schwitzen ist es so, dass wir quasi die Areale, wo wir schwitzen, dass wir dort die Schweißdrüsen in der Funktion reduzieren können. Und da gibt es tatsächlich auch Kunden, die haben das zum Beispiel an der Oberlippe, an der Stirn oder sonst am Körper. Wobei der Klassiker ist natürlich unter den Armen. Also da gibt es verschiedenste Indikationen.
Ist denn das keine Gefahr, wenn man die Schweißdrüse quasi lahmlegt? Schwitzt man dann nicht nachher einfach mehr an einem anderen Ort?
Das ist eine spannende Frage, die immer wieder gestellt wird auch. Und ich versuche immer, die Sachen selbst auszuprobieren. Dann kann man sich immer ein eigenes Bild davon machen. Man weiß, wie läuft es ab, wie fest tut das weh, wie ist die Reaktion. Und beim Schwitzen mache ich das zum Beispiel tatsächlich seit 15 Jahren, weil ich mich immer sehr geärgert habe, früher in Vorträgen, wenn man dann nervös ist, man schwitzt mehr, man sieht das und das ist noch mehr Stress, der sich dann aufbaut. Und seitdem ich die Behandlung mache, ist es so, man wird generell viel entspannter. Also ich habe das Gefühl, ich schwitze im Allgemeinen weniger.
Mhm.
Letzten Endes ist es natürlich so, ich möchte irgendwo, das ist ja auch eine Körperfunktion, die eingehalten werden muss. Und wenn ich woanders schwitze, stört es mich aber selber nicht so. Also wenn ich am Rücken mehr schwitze, ist es für mich kein Problem. Ich denke, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt dabei. Und ich mag mich an jemanden erinnern noch, da kam dann mal eine Reklamation, dass man nach dem Botox eben noch geschwitzt hat. Und dann habe ich gefragt, ja, was haben Sie denn gemacht? Und dann war sie halt auf einer Safari in der Wüste. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht war das ja dann letzten Endes dann doch lebensnotwendig. Und dann ist gut. Mhm. Also es gibt natürlich extra Situationen, wo das dann auch nicht mehr funktioniert. Aber es ist für mich eher so eine psychologische Komponente auch, dass man ein bisschen entspannter wird und sich dann wohler fühlt.
Auch ein bisschen Placebo.
Das gibt es sicher auch. Also das haben wir bei vielen Medikamenten oder wahrscheinlich bei allen Medikamenten, dass wir einen Placebo-Effekt haben. Oder eben, wenn es um die Fortleitung geht, zum Beispiel beim Zähneknirschen, der Muskel ist ja, der funktioniert ja noch, ist einfach reduziert in der Kraft. Und wenn ich dann mit der Zeit die Entspannung habe, dann reduzieren sich vielleicht auch Kopfschmerzen dadurch, ja, weil die Umgebungsmuskulatur nicht mehr so stark beansprucht wird. Also Placebo-Effekt, ganz klar, gibt es überall. Und manchmal löst es dann eben auch noch was anderes aus, wie beim Schwitzen.
Ja, oder eben eher vielleicht Schneeball-Effekt, oder? Wenn es eine ausgehebelt wird, kann man also andere minimieren.
Das ist das Wort, der Schneeball-Effekt. Aber es trifft es gut.
Besteht dann eigentlich auch das Risiko, dass sich tut oder der Muskel irgendwann daran gewöhnt, an Botox oder an Filler und dann die Wirkung verliert?
Es gibt sehr selten die Situation, dass das Botulinumtoxin nicht mehr wirkt. Das kann so schleichend kommen, das kann auch spontan auftreten. Und dann ist das für manche Menschen wirklich eine Katastrophe. Und es gibt so Resistenzen, die man über die Jahre beobachtet hat. Natürlich ist Botulinumtoxin seit über 30 Jahren in der Ästhetik. Extrem viele Anwendungen sind durchgeführt worden und die Anzahl derer, wo das nicht mehr wirkt, ist sehr gering. Und ich empfehle dann halt immer eine Karenzzeit, dass man halt mal pausiert. Man kann auf ein anderes Produkt noch ausweichen und man muss es dann wirklich individuell anschauen. Aber das kann auftreten beim Hyaluron oder beim Füllmaterial allgemein. Habe ich das noch nicht erlebt, dass es nicht mehr wirkt. Da ist es dann manchmal eher eben das psychologische Vorgehen, dass man dann vielleicht mal sagt, es macht keinen Sinn, jetzt noch mehr zu geben, aus optischen Gründen. Man muss auch mal Nein sagen. Das ist vielleicht, macht einen guten Behandler auch aus, dass er sagt, hey, das wird einfach nicht schön, ja, mach's nicht. Und das ist gerade aktuell so der Trend, dass man beim Filler eher reduziert, weniger gibt oder vielleicht sogar auch auflöst. Aber dass es nicht mehr wirkt, das habe ich noch nie erlebt.
Mhm. Zum Abschluss noch, angenommen, man entscheidet sich für Botox oder Fillerbehandlung. Was ist die beste Adresse? Langt der Kosmetikerin oder sollte man in eine Schönheitspraxis oder zum Schönheitschirurg?
Also ich habe die Tage noch gesagt, irgendwie, wenn ich demnächst dann morgens beim Bäcker stehe und Brötchen hole, dann kommt wahrscheinlich irgendwann die Frage, ob ich vielleicht noch ein bisschen eine Faltenbehandlung haben möchte. Es ist sehr, sehr allgemein geworden. Man sieht es überall sehr präsent. Man spricht ganz anders darüber als noch vor 5 Jahren. Ich empfehle immer, dass man gerade fürs Botulinumtoxin in eine Arztpraxis geht. Das ist auch von den regulatorischen Aspekten her heute so, dass das der Arzt machen sollte. Im Idealfall ist er natürlich noch speziell ausgebildet dafür. In der Kosmetik, im Kosmetikstudio passt das nicht, es ist nicht zugelassen und deshalb würde ich da wirklich an eine gute Adresse gehen, wo der Arzt vor Ort ist, die Aufklärung auch macht im Vorfeld. Das ist ganz wichtig. Und auch erklärt, wie die Verhaltensweise danach ist, was zu beachten ist. Und beim Hyaluron sehe ich es genauso.
Mhm. Danke vielmal für die Einsicht und das Gespräch.
Sehr gerne geschehen.
Was haltest du von diesem Trend? Bist du männlich und hast auch schon Erfahrungen mit Botox gemacht? Schreib es uns in die Kommentare oder an durchblick@ringier.ch. Und lass uns doch eine Bewertung oder ein Abo da, wenn dir die Folge gefallen hat. Mein Name ist Sina Albisetti und das letzte Wort hat wie immer der Reto Scherer mit einem Random Fact. Schön, habt ihr zugelassen und bis zum nächsten Mal.
Hunde können Geschmäcker etwa 10'000 bis 100'000 Mal besser wahrnehmen als wir Menschen. Eine Studie sagt sogar, dass Hunde Krankheiten wie Krebs können rausschmecken können.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.